Listen to the Archive, der DDF-Podcast zu feministischer Geschichte.
Liebe Berliner, liebe Freunde und liebe Genossen und Genossinnen, in diesen letzten Tagen habe ich Berlin wiedergesehen nach langer Zeit. Dieses so veränderte Berlin, dieses Berlin der Trümmer, der aufgeräumten Trümmer, der fehlenden Bautätigkeit, weil die Luftbrücke es nicht gestattet, dass man den Mörtel, den Kalk, den Zement, das Holz und das Eisen, was zum Neuaufbau notwendig ist, herüberbringt. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass es keine reine Freude gewesen ist, mein geliebtes Berlin wiederzusehen, weil diese Freude des Wiedersehens doch durchwirkt ist von all den Schmerzen, wie sie sich dokumentieren in den uns umgebenden Trümmern. Und ich denke zurück an jenen 1. Mai des Jahres 1933, der für die Älteren von uns, die ein Menschenalter in der Arbeiterbewegung gestanden hatten, ein Tag des großen Schmerzes gewesen ist, des ohnmächtigen Schmerzes und der Wut.
Marie Juchacz, 1879 geboren, SPD-Politikerin, erste Frau, die 1919 in der Weimarer Nationalversammlung eine Rede hielt, Frauenrechtlerin, Mitbegründerin der AWO, der Arbeiterwohlfahrt, Gegnerin und Verfolgte des NS-Regimes, bei einer Rede zum 1. Mai 1949 auf dem Platz der Technischen Universität in West-Berlin.
Ja, ich bin die Urgroßnichte von Marie Juchacz, also ihr Bruder war mein Urgroßvater. Ich habe angefangen, über die AWO, was ja ihr Werk sozusagen ist, zu recherchieren.
Und mittlerweile hat Lydia Struck diverse Bücher über ihre Urgroßtante Marie Juchacz, die AWO und ihre Beiträge zur Gleichstellungspolitik und Mitstreiterinnen wie Lotte Lemke verfasst.
Als am 30. Januar 1933 die Machtübernahme war, da kam Marie Juchacz in die Fraktionssitzung und erfuhr davon und hat dann als erstes gesagt, oh armes Deutschland. Das war so ihr Ausspruch, der wirklich alles erklärte. Sie hatte auf andere Entscheidungen gehofft und ich glaube, man konnte sich das gar nicht so vorstellen, dass es nun wirklich wahr wird.
Einige vorausschauende Menschen erkannten die narzisstische Gefahr. Dazu zählte auch Marie Juchacz. Der 30. Januar 1933 war ein Tag mit katastrophalen Konsequenzen. An diesem Tag ernannte Reichspräsident von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler. Damit war die Weimarer Republik faktisch beendet, der Weg in die NS-Diktatur geebnet. Am 24. März 1933 wurde dann das sogenannte Ermächtigungsgesetz angenommen, in namentlicher Abstimmung. Mit 444 Stimmen der Regierungskoalition aus NSDAP und DNVP sowie von Zentrum, Bayerischer Volkspartei, BVP und Deutscher Staatspartei. Lediglich die 94 Abgeordneten der SPD ließen sich nicht von den Drohgebärden der im Reichstag aufmarschierten Sturmabteilung SA einschüchtern und stimmten gegen die Selbstentmachtung des Parlaments. In seiner Reichstagsrede hatte der SPD-Vorsitzende Otto Wels zuvor ein Bekenntnis zur parlamentarischen Demokratie abgelegt. An der Abstimmung nicht teilnehmen konnten die 81 Abgeordneten der KPD. Ihre Mandate waren auf Basis der Reichstagsbrandverordnung bereits am 8. März 1933 annulliert worden. Sie waren inhaftiert, untergetaucht oder auf der Flucht. Das zunächst auf 4 Jahre verabschiedete Ermächtigungsgesetz wurde 1937, 1939 sowie 1943 verlängert und blieb bis zum Ende des NS-Regimes im Mai 1945 rechtliche Grundlage deutscher Gesetzgebung. Das Wording dieses 30. Januars ist politisch und geschichtswissenschaftlich umstritten. Wir verwenden die Begriffe Machtübernahme oder Machtübertragung und beginnen diese Podcast-Folge mit den Perspektiven von drei NS-Gegnerinnen, die mit einem Akteurinnen-Essay im DDF vertreten sind.
In der Zwischenzeit habe ich Länder und Meere gesehen. Nicht als Lustwandelnder bin ich durch die Welt gegangen, sondern als heimatlose Frau, deren Lebenswerk zertrümmert zu sein schien und die sich in der Welt zurechtzufinden hatte, so gut und so schlecht es ging. Und ich bin auch nach Amerika gekommen, in dieses Land, in der eine ganz andere Menschenschicht herangewachsen ist, als wir sie hier in Europa finden.
Von den Nazis bedroht, floh Mari Juchacz zunächst ins Saarland, dann nach Frankreich und in die USA. Beharrlich im Einsatz für andere Geflüchtete und den gemeinsamen Kampf um Freiheit und Demokratie. Und hier, 1949, bei ihrem Besuch in Berlin, leitete sie solidarische Grüße von Geflüchteten und gewerkschaftlich organisierten ArbeiterInnen aus den USA weiter.
Und so meine ich Ihnen auch sagen zu dürfen, dass ich mich persönlich doch trotz allem darüber freue, hier in Ihrer Mitte sein zu dürfen und nach diesen langen 16 Jahren wieder einmal den 1. Mai, den Tag, an dem wir für Freiheit und Frieden kämpfen, mit Ihnen feiern zu dürfen. Glück auf für die Zukunft!
Lida Gustava-Heimann und Anita Augsburg befanden sich auf ihrer alljährlichen Winterreise im Süden Europas und auf Mallorca erreichte sie die Nachricht von der Machtübernahme Hitlers, aber auch erst am 2. Februar. Lida Gustava-Heimann war so erschüttert von dieser politischen Entwicklung, dass sie sich später noch erinnerte und schrieb, mit einem Schlag war unsere innere Ruhe dahin. Diese Überraschung war für beide Frauen so enorm groß, denn noch im November 1932 hatte Hitler bei den Wahlen mehr als 12 Millionen Stimmen verloren. Und zudem hatte er kein Geld mehr und deshalb gingen viele davon aus, gingen aber auf jeden Fall auch Lida Heimann und Anita Augsburg davon aus, dass dieser Hitler-Spuk, Zitat, bald ein Ende haben würde. Ja, und zudem ergaben sich auch unmittelbare Konsequenzen für beide, denn Lida Gustava Heimann und Anita Augsburg hatten bereits 1923 mit anderen zusammen die Ausweisung Hitlers aus Bayern gefordert. Diese Ausweisung hatten sie gefordert, weil die NSDAP-Anhänger zunehmend Veranstaltungen der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit störten und weil sie Pazifistinnen angriffen und jüdische Menschen.
Sabine Hoffkamp beschäftigt sich schon lange mit dem Wirken der 1868 geborenen Lida Gustava Heimann und war eine Initiatorin der Gedenktafel für Heimanns Frauenzentrum in der Hamburger Innenstadt. An diesem Ort befindet sich heute die Shopping Mall Europapassage. Heimann hatte dort 1897 ein Zentrum für Frauen und Kinder eröffnet. Mit Badeanstalt, Mittagstisch, Beratungsstelle und Räumlichkeiten für Frauenverbände. Neben vielen anderen Aktivitäten war Heimann eine Mitbegründerin der IFFF, der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, dessen erste Vizepräsidentin sie bis 1924 war. Ihr Einsatz für den Frieden gegen narzisstische Tendenzen wurde schon vor 1933 in Bayern und Hamburg von staatlicher Seite verfolgt.
Zudem hatte Lida Heimann bereits im Ersten Weltkrieg 1917 als Pazifistin die Erfahrung gemacht, dass sie von Staats wegen verfolgt wurde. Das heißt, sie wurde des Landes Bayern verwiesen. Und sie konnte auch nicht nach Hamburg, denn in Hamburg gab es eine Vorschrift, die Menschen, die sich öffentlich gegen den Krieg äußerten, inhaftiert wurden. Deshalb musste sie bis zum Kriegsende, bis 1918, im Untergrund, eben in der Illegalität in Bayern leben. Ja, diese Erfahrung, aber auch natürlich das Wissen um 1923, um die Forderung der Ausweisung Hitlers, ebenso natürlich wie das internationale pazifistische Engagement, alles zusammen. Es war völlig klar für Lida Heimann und Anita Augsburg, dass sie nicht nach Deutschland zurück konnten. Und deshalb entschieden sie sich, im sicheren Ausland zu bleiben und in der Schweiz so lange zu bleiben, bis sich die Situation, die politische Situation in Deutschland veränderte.
Heimann und Augsburg kehrten nie mehr nach Deutschland zurück, verloren ihr Vermögen. Doch der schmerzlichste Verlust, so Heimann, war der Verlust ihrer Bibliothek und ihres Archivs. Eine weitere engagierte Frauenrechtlerin war Emmy Beckmann, 1880 geboren, Vertraute von Helene Lange und Hamburgs erste Oberschulrätin. Sie war Gegnerin der Nazis, blieb aber im Lande. Nicole Powiatsch ist Historikerin und seit 2007 Mitarbeiterin bei Denkträume, einem feministischen Bildungszentrum und Archiv in Hamburg.
Ja, Emmy Beckmann ist ja auch Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins gewesen, also als Nachfolgerin von Helene Lange. Und was dort auch in der Zeit des Nationalsozialismus bei dem Verein, was ich sehr spannend fand, ist, dass dieser ja sich nicht hat einnorden lassen oder diese Gleichschaltung nicht mitgemacht hat. Und selbst eben auf der Mitgliederversammlung 1933, die stattgefunden hat, wo es eigentlich darum ging, dass sich der Verein dem NS-Lehrerbund anschließen sollte, beschlossen hat, sich selber aufzulösen. Und das finde ich sehr spannend, weil es zeigt, dass Handlungsmöglichkeiten vorhanden sind. Also vielleicht nicht immer in dem Maße, in dem wir uns das wünschen würden in dem Moment, aber sie sind da und dass politische Statements eben gesetzt werden können. Und sei es damit zu sagen, nein, bevor wir unsere Strukturen, die wir aufgebaut haben mit dem jetzt Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverein, einnorden lassen in den Nationalsozialismus, lösen wir uns auf und zerstören ja damit unsere Struktur letztendlich. Also dieses Statement hat mich sehr beeindruckt.
Drei Perspektiven auf NS-Gegnerinnen, über deren Leben und Wirken das DDF informiert, mit Akteurinnen-Essays und auch vielen Materialien, die im Meta-Katalog recherchierbar sind.
Listen to the Archive.
Nationalsozialismus war schon alleine darüber, weil das für mich ein zentrales Thema war, auch ein Thema im Frauenbildungszentrum von Anfang an.
Betont Helga Braun, Mitbegründerin des Frauenbildungszentrums Denkträume, 1983 gegründet. Mit den drei Säulen Bibliothek, Archiv und Bildungsprogramm. Ein wichtiger Anstoß war die Frauenwoche 1981 mit rund 10.000 Besucherinnen. Warum also nicht ein ganzes Jahr Frauenwoche veranstalten?
Ich habe diverse Vorträge gehalten auf Frauenwochen, in denen ich immer auch versucht habe zu sagen, Frauen, lasst euch nicht mit diesem, die Männer sind böse, die Frauen sind gut, lasst euch nicht in so eine einfache, binäre Denkweise reintreiben. Also ich kann mich erinnern, dass ich einmal einen Vortrag gehalten habe über KZs, also um klarzumachen, Frauen waren auch in KZs tätig, ne? Und nicht nur diese 4 oder 5, die man kennt, sondern in vielerlei Funktionen, ne? Helfend. Es gab eine eigene SS-Frauenorganisation. Also Frauen waren eigentlich überall tätig, aktiv oder mindestens unterstützend. Es war uns eigentlich ein präsentes Thema.
Helga Braun hatte von 1975 bis 1978 im Rahmen ihres sozialwissenschaftlichen Studiums über den BDM geforscht.
Ich habe meine Diplomarbeit geschrieben über den Bund Deutscher Mädel in der Hitlerjugend im Nationalsozialismus. Das hatte was damit zu tun, dass mich die Zeit des Nationalsozialismus immer sehr beschäftigt hat. Und eigentlich habe ich mir immer die Frage gestellt, auch als ich schon in der Frauenbewegung war, wie war das nun möglich, dass Menschen und vor allen Dingen Frauen, die ja extrem diskriminiert wurden in der NS-Zeit, wie kam das, dass die da aktiv mitgemacht haben? Also wie kam es nur, dass sie das System unterstützt haben? Es gab sehr, sehr wenig Material zu dieser Zeit, zu diesem Thema, weil man immer fand, ja, Frauen im Nationalsozialismus waren irgendwie Mütter und standen am Herd. Und spielten also politisch keine Rolle, ne? Das war so die gängige Auffassung. Und dagegen stand, dass das bisschen, was ich über BDM wusste, auch von meiner Mutter zum Teil, entsprach dieser Auffassung so gar nicht, weil BDM-Mädchen wirken auf mich fast, ja, emanzipiert würde ich jetzt nicht sagen, aber die entsprachen nicht diesem klassischen Frauchen-Ideal mit Kinderküche und so weiter. Ne? Die waren eher so, boah, ja, wir machen, ne? Und wurden auch als Kameradin angesprochen, also was man gut und gerne mit Emanzipation verwechseln konnte. Und deshalb habe ich darüber geforscht und auch wirklich 2 oder 3 Jahre geforscht, also viel mehr als eigentlich für eine Diplomarbeit nötig war. Was damit zu tun hatte, dass es damals keine wirkliche wissenschaftliche Arbeit über BDM gab. Das war, ich glaube, 78. Also es gab eine Studie von Martin Klaus über Hitlerjugend mit einem Kapitel über BDM und ansonsten gab es nichts. Und das bedeutete, also ich musste in die Archive fahren, also mit Originalakten und Originalzeitschriften irgendwie hantieren, um Aussagen zu machen. Und als ich da irgendwie im Staatsarchiv München damals saß und mir diese ganzen BDM-Zeitschriften angeguckt habe, dachte ich, also wenn ich in der Zeit jung gewesen wäre, hätte es mich gepackt. Ich hätte das toll gefunden. Und ich hätte das einfach deshalb toll gefunden, nicht weil da drin stand, ey, fang an zu häkeln und zu stricken und trag einen Tutt und krieg 7 Kinder, sondern weil da drin stand, hey, du bist jung und du bist stark und du kannst was erreichen und du bist eine Kämpferin für Führer, Volk und Vaterland natürlich und für die Rassereinheit des Blutes. Die Mädchen wurden angesprochen mit Abenteuer, mit Militarismus, würde man heute sagen, aber mit, ja, kämpfen und was durchsetzen, ne, und was leisten. Und das hat mich dann ziemlich gepackt in der Auseinandersetzung mit dem Stoff. Also da dachte ich, dieses Bild von, die Frauen waren irgendwie da nur an Heim und Herd verbunden, das stimmt einfach nicht. Zumindest nicht, was den BDM betrifft. Also da war der Köder ganz anders ausgeworfen. Also NS-Frauenschaft war zum Sterben langweilig, ne? Aber beim BDM wurde schon natürlich weiblicher Arbeit, also Reproduktions- oder Care-Arbeit aufgewertet, ne? So, du leistest genauso viel wie ein Mann und das ist genauso wichtig. Also es wurde immer Gleichwertigkeit betont, aber nicht Gleichrangigkeit. Es gab ein Slogan, wie ein BDM-Mädel zu sein hatte, straff, aber nicht stramm, herb, aber nicht derb. Also das war jetzt nicht gerade ein feminines Frauenideal, zumindest war es nicht das des hübschen Püppchens aus der Weimarer Zeit. Es hätte mich wahrscheinlich damals angesprochen, auch weil viel Sport gemacht wurde, weil man Wanderung gemacht hat, Abenteuer im Heu schlafen. Also alles Dinge, die eigentlich aus der Jugendbewegung kamen, die aber für Mädchen meistens nicht zugänglich war. Also nur theoretisch, ne? Also praktisch waren ja kaum Mädchen in der alten Jugendbewegung. Es war eigentlich eher ein Jungmännerphänomen, ne? Und im BDM wurde das in gewisser Weise geöffnet für Mädchen und junge Frauen. Und da denke ich, dass es für viele, die ansonsten wirklich in der Wohnung eingesperrt waren, mehr oder weniger, also richtig war, als ob man da mal ein Fenster oder eine Tür aufmacht. Und das ist, glaube ich, diese wirklich bösartige Verführungskraft, dass der BDM durchaus von vielen als eine Möglichkeit gesehen wurde, sich ein Stückchen vom Elternhaus zu befreien und auch ein Stückchen von der alten, klassischen, bürgerlichen, reduzierten Frauenrolle loszuwerden.
Der BDM war der weibliche Zweig der Hitlerjugend. Einzelne Mädchenschaften entstanden bereits in der Weimarer Republik. 1930, dann wurde der BDM etabliert. Im Laufe des Jahres 1933 wurden alle anderen Jugendverbände verboten oder lösten sich selbst auf. Das Gesetz über die Hitlerjugend vom 1. Dezember 1936 verpflichtete sogenannte rassisch erwünschte Jugendliche des Deutschen Reichs zur Mitgliedschaft in HJ oder BDM, der 1944 rund 4,5 Millionen Mitglieder hatte. Zahlenmäßig die größte weibliche Jugendorganisation der Welt. Nach ihrer Diplomarbeit arbeitete Helga Braun weiter in einem Forschungsprojekt mit Zeitzeuginnen, an dem auch ehemalige Mitfrauen des BDM beteiligt waren. Immer aktiv blieb sie im Frauenbildungszentrum, das im November 1985
von einem Skandal erschüttert wurde.
Ja, Ruth Kellermann ist eine andere Sache. Wir waren ja ein überwiegend junger Haufen, ne? Ja, alles junge Frauen. Und haben schon ein bisschen darunter gelitten, dass so wenig alte Frauen oder ältere Frauen aus unserer Vorgänger- und Müttergeneration, ne, kamen. Und da klopfte eines Tages eine ältere Dame an unsere Tür und sagte, hallo, ich bin Ruth Kellermann und ich bin auch Feministin und ich bin im Akademikerinnenbund tätig. Aber der ist mir ein bisschen zu langweilig, auch ein bisschen zu verschnarcht, würde man heute sagen. Und ich würde gerne mal mit jungen Frauen machen. Ich finde das ganz toll, was ihr hier macht. Und wir Frauen müssen uns zusammentun. Und ich würde gerne hier Kurse geben. Und wir waren natürlich total entzückt. Sie sagte, sie ist Sozialhistorikerin und sie will was machen über Geschichte der Hausarbeit. Das war ja damals mit Lohn für Hausarbeit ein großes Thema. Care-Arbeit würde man heute sagen. Also eigentlich haben wir ja damals erst die Tatsache entdeckt, dass Frauen unbezahlt einen großen Teil der gesellschaftlichen Arbeit leisten. Ohne dass da also auch eine entwertete Arbeit, eine unsichtbare Arbeit leisten. Insofern fanden wir das ganz toll, dass da jemand mit fachlichem Hintergrund einen Kurs dazu macht. Ne? Und den hat sie auch gehalten. Wir waren ja nicht in allen Kursen mit drin. Ne? Wir hatten meistens so 30 Kurse parallel laufen. Dann wollte sie noch einen Kurs machen zur Frauensprache. Das fanden wir eigentlich auch ein tolles Thema. Also heute würde man sagen, wie sexistisch ist die deutsche Sprache, ne? In Bezug auf Frauen. Wir hatten nicht so viel Kontakt mit ihr. Also es gab ein Vorstellungsgespräch, ne, ein Geplauder bei Tee und dann irgendwann mal ein Zwischenbericht, wie ist der Kurs gelaufen, und mehr Kontakt hatten wir tatsächlich persönlich nicht. Insofern hat es uns wirklich wie ein Schlag getroffen, als sie enttarnt wurde.
Bereits damals wurde mit der Koordinationsstelle Frauenstudien, Frauenforschung eng kooperiert. Die Koordinationsstelle hatte 1985 zusammen mit dem hochschulübergreifenden Arbeitskreis Frauen aus Forschung und Praxis eine Ringvorlesung Frauenarbeit, Frauenleben an der Uni Hamburg veranstaltet. Am 21. November sollte im Museum für Hamburgische Geschichte der Vortrag Frauenarbeit im Schatten, Frauenarbeit im 19. Jahrhundert gehalten werden, von Dr. Ruth Kellermann.
Bei der Uni-Vorlesung muss Kellermann aufs Podium getreten sein und dann hat eine Frau aus der Sinti- und Roma-Union hat sie angeschrien, du hast meine Familie ins Lager gebracht. Da ging sozusagen ein Aufschrei durchs Publikum. Kellermann hat dann irgendwie so in ihrer lässigen Art abgewehrt, ne, auch mit so einem Editieren, wie benimmst du dich? Und da gingen dann die Tumulte im Publikum los. Und was mich ein bisschen betrübt, ist, dass viele Frauen im Publikum auch für Kellermann erstmal Partei ergriffen haben, weil sie gesagt haben, so kann man nicht mit einer Frau umgehen. Wie unhöflich sind sie? Und das heißt, dass erstmal die Form der Äußerung kritisiert wurde. Und über den Inhalt wussten die Frauen im Publikum teilweise wirklich erschütternd wenig.
Der Vortrag wurde von Mitgliedern der Rom- und Sinti-Union Hamburg und des Jüdischen Kulturzentrums Berlin bewusst gestört. Es wurde ein Flugblatt verlesen und auch heftig diskutiert. Und die Bild titelte Hamburg Museum, Nazi-Forscherin 72 von Zigeunern niedergeschrien. Diesen rassistischen Begriff für Roma und Sinti zitieren wir nur und verwenden ihn nicht.
Wir waren wahnsinnig erschrocken. Und haben sofort ein Flugblatt geschrieben, in dem wir gesagt haben, wir sind erschüttert, dass sowas passieren kann. Also wir haben irgendwie nicht darüber nachgedacht, dass nicht nur die Mörder unter uns sind, wie dieser Film von Wolfgang Staudte, der darauf verwies, hallo, die Nazis sind nicht ausgestorben, die sind immer noch da, ne? Sondern auch die Mörderinnen. Und wir haben im Weiteren auch geschrieben, sie hat nicht direkt gemordet, aber sie war als Schreibtischtäterin unterwegs.
Ruth Kellermann war Mitarbeiterin der Rassenhygienischen Forschungsstelle, RHF, unter Leitung von Robert Ritter und vor allem für die Erfassung der Sinti in Hamburg zuständig. Sie hatte zwischen 1933 und 1938 an der Universität Berlin Vor- und Frühgeschichte, Volkskunde und Anthropologie studiert. In Hamburg ließ sie die Menschen ins Stadthaus laden, den Sitz von Gestapo und Kriminalpolizei, oder suchte sie zu Hause auf.
Die Endlösung sah so aus, dass man eigentlich die Ausrottung geplant hat. Und die Frage war nur, wie machen wir das jetzt? Und da hat man so einen Stufenplan verfolgt. Die erste Stufe war die, trenne die Reinrassigen von den Nicht-Reinrassigen. Also, entschuldige, wenn ich solche Begriffe verwende, es stößt mir immer auf, aber das war die Diktion. Weil man davon ausging, dass die sogenannten Reinrassigen irgendwie noch einen arischen Background haben. Das hat man sich irgendwie so zusammengebastelt, weil sie aus dem indogermanischen Raum kommen. Und da sagte man, ja Gott, da hatte man irgendwie, das ist ja noch so ein bisschen interessant. Die könnte man ja vielleicht noch mal eine Weile leben lassen. Oder da gab es krude und entsetzliche Vorstellungen, also so eine Art Völkerzoo, ne, einzurichten. Also ganz schreckliche Sachen. Und die Gänsefüßchen-Mischlinge, also die, die man nicht als Rassereien betrachtete, sollten ziemlich zügig vernichtet werden. Und der erste Schritt war Selektion. Und da ist Kellermann eben eintätig geworden. Also sie gehörte wirklich zum engeren Kreis, ne? Das muss man sich klar machen. Sie hat dann katalogisiert, also Sinti und Rom mit verschiedenen Techniken, Vermessungen, Gespräche, Stammbaumforschung und dergleichen, also erstmal erforscht. Wobei diese Forschung, die sie betrieben hat, dienten dazu zu selektieren und zu sagen, wer kommt denn direkt ins KZ, wer wird vorher zwangssterilisiert und wen lassen wir noch eine Weile leben. Und das hat sie über viele Jahre gemacht. Dass sie nicht gewusst hat, was sie macht oder zu welchem Zweck, ist völlig ausgeschlossen, weil es überall öffentliche Proklamationen gab. Sie hatte auch Zwangsmittel zur Verfügung, also sie hat auch im KZ geforscht. Sie hatte die Polizei zur Verfügung. Wenn irgendjemand sich wehren sollte, hatte sie die Möglichkeit, Polizei zur Unterstützung anzufordern. Es ist so ein denkwürdiger Satz von ihr gefallen in einem der Prozesse. Ich finde, der zeigt am diese ganze Kälte, mit der sie unterwegs war. Da wird sie auf KZ Ravensbrück angesprochen, das Frauenkonzentrationslager. Und da sagt sie, ja, das war landschaftlich eigentlich schön gelegen. Und da habe ich mir dann täglich so 4 bis 6 vorgenommen. Das ist ein Satz, der hat mich wirklich über Jahre verfolgt. Und man kann sich ungefähr vorstellen, wie diese Vorname ausgesehen hat. Unterernährte, geschundene, zwangseingesperrte, gequälte Frauen vor sich zu haben und die dann auszuforschen, mit die auch wussten, was passiert, wenn sie mit ihr sprechen, ne, die eigentlich praktisch ihre Angehörigen dann ausgeliefert haben, entweder dem sicheren Tod oder der sicheren Zwangssterilisierung, häufig auch beides nacheinander. Es verschlicht einem den Atem.
Gefunden. Das Fundstück der Folge.
Zentrales Fundstück des DDF-Projektes Frauenbewegung und NS-TäterInnenschaft Rechtsextremismus von Denkträume ist die Kellermann-Akte. Unter anderem mit dem mit 10.000 D-Mark Strafe belegten Flugblatt von Denkträume. Inga Müller, studierte Bibliothekswissenschaftlerin, ist seit 2013 Mitarbeiterin bei Denkträume.
Bei uns war immer im Archiv die Kellermann-Akte, weil im Nachklang jetzt zu dieser gesprengten Vorlesung hatte Denkträume sich natürlich auch damit auseinandergesetzt, warum kann eine NS-Täterin oder eine, die ja aktiv war, hier sich frei bei uns bewegen. Denkträume hat dann ein Flugblatt geschrieben, erstmal entworfen und daraufhin hat Ruth Kellermann Denkträume verklagt. Es gab einen großen Prozess, den Denkträume dann schlussendlich auch verloren hat, musste damals noch 10.000 D-Mark Strafe dann zahlen. Das war einfach etwas, was hier immer lag und immer natürlich auch Denkträume beschäftigt hat. Und wir wollten jetzt einfach das mal aufarbeiten und vor allen Dingen auch das Ganze in Kooperation mit jetzt dem heutigen Zentrum Gender und Diversity, was damals ja die noch Koordinationsstelle Frauenstudien Frauenforschung war. Die haben nicht dort in deren Bibliothek auch einen großen Rechtsextremismus-Schwerpunkt, haben da ein Archiv zu Frauen und Rechtsextremismus. In diesem Kellermann-Fall waren jetzt beide Einrichtungen ja irgendwie involviert. Deshalb macht eine Kooperation einfach natürlich auch immer Sinn. Wie war eigentlich der generelle Auseinandersetzung der Frauenbewegung mit Nationalsozialismus und mit den Täterinnen? Und dann aber halt auch vor allen Dingen die Brücke schlagen, Lagen zu heute, weil natürlich Täterinnenschaft bzw. Rechtsextremismus hat jetzt nicht 45 aufgehört, sondern geht ja bis heute weiter. Deshalb wollen wir nochmal die Brücke in die Gegenwart dann auch schlagen. Im Zentrum unserer Dokumente, die wir digitalisiert haben, war die Kellermann-Akte, wo natürlich die ganzen Prozessunterlagen dann auch drin waren. Und aber natürlich auch das Flugblatt, das Denkträume dann damals geschrieben hat und schlussendlich natürlich auch nicht veröffentlichen durfte per Gerichtsbeschluss. Das ist ein DIN A4-Blatt mit einer Schreibmaschine beschrieben und dann noch handschriftliche Bemerkungen obendran. Also wir haben verschiedenste Fassungen davon. Schlussendlich aber auch eine Version, wo dann explizit dran steht, darf nicht veröffentlicht werden per Gerichtsbeschluss. Einfach damit nicht der nächste Prozess dann kommt. Das ist ein Ordner. Der war schon immer strukturiert in generell die Presseresonanz. Und dann sind es ja überwiegend die ganzen Gerichtsurteile und der Schriftverkehr mit den Anwälten ist da drin. Also sind in erster Linie halt Papierstücke, die jetzt erstmal nicht so spannend aussehen. Also sind jetzt keine großen bunten Flugblätter oder Plakate, die man sich dann vielleicht irgendwo an den Wänden vorstellen könnte, sondern ist einfach inhaltlich steckt da ganz viel drin. So auf diesem gräulich weißen Papier mit Schreibmaschine beschrieben.
Ruth Kellermann verklagte den Hamburger Verein der Rom- und Sinti-Union RCU und den Verein Frauen lernen gemeinsam, also die Denkträume, wegen Verleumdung. Die Rom- und Sinti-Union gewann den Prozess. Eine andere Zivilkammer aber verbot Denkträume, ihr Flugblatt zu verbreiten, bei einer Strafandrohung von 100.000 D-Mark. Das Zentrum musste 10.000 D-Mark Gerichtskosten bezahlen. Ruth Kellermann wurde nicht verurteilt. Überhaupt wurden keine Mitarbeitenden der Rassenhygienischen Forschungsstelle strafrechtlich belangt. Wichtige Informationen bündelt eine Diplomarbeit über Ruth Kellermann aus dem Jahr 2001 von Katrin Klein. Mit sehr spannendem Quellenanhang. Darunter die Abschrift eines Interviews mit Ruth Kellermann aus dem Jahr 1985. Inga Müller.
Wir haben halt etliche Zeitschriften digitalisiert, die natürlich aus der rechten Bewegung sind, die wir definitiv nicht veröffentlichen werden, weil wir natürlich keine rechten Inhalte veröffentlichen werden. Die sind wirklich nur zur Forschung dann einsehbar. Da gruselt es dann doch einem, wenn man da so durchblättert. Die sind da eben sehr aktuell, also sind Ende 90er bis 2010er tatsächlich.
Also rechte Frauenpublikationen, die sich wirklich dezidiert auch an weibliche Personen dann richten.
Teil des DDF-geförderten Projektes von 2022 zur Aufarbeitung vom Umgang mit NS-TäterInnenschaft in der Frauenbewegung ist auch ein Essay des Historikers Jakob Michelsen zu Ruth Kellermann und weiteren Mitarbeitenden in der Rassenhygienischen Forschungsstelle. Jakob Michelsen ist einer der Mitherausgeber des Bandes Zwei Welten, Sinti und Roma. Schritte zur Anerkennung als NS-Verfolgte und antiziganistische Kontinuität, der 2022 vom Landesverein der Sinti und Roma in Hamburg e.V. herausgegeben wurde. Gefördert von der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg.
Entfernte Verbindung. Was trennt, was verbindet?
Was auch noch natürlich spannend ist, von unserer Perspektive aus, die wir ja selber nicht dabei gewesen sind, zu gucken, wie kann das eigentlich sein oder wie ist das passiert? Oder die Frauen, die bei Denkträume gearbeitet haben in den 80ern, haben sich schon immer mit Nationalsozialismus und Faschismus auseinandergesetzt. Und wie entsteht eigentlich diese Diskrepanz? Weil dann ja doch es sehr überraschend eben für die Frauen war, dass sich eine Frau, die im Nationalsozialismus schon aktiv am NS beteiligt gewesen ist, sich da unerkannt oder ja unbehelligt tümmeln konnte, eben bei Denkträume dort ein- und ausgehen konnte, ohne dass wirklich mal Frauen nachgefragt haben, ne? Und dem auch auf den Grund zu gehen. Was hatte das für Gründe? Woran lag das? Wir haben ja mit Akteurinnen der Zeit gesprochen und würden sagen, dass es natürlich die Frauenforschung einfach in den Anfängen gewesen ist zu der Zeit, 60er, 70er, dann Schwerpunkt 80er eben aufgekommen ist, dass sich die Frauen in so einer Bewegung erstmal ihre eigene Identität schaffen mussten mit Vorbildern, mit einem Wir-Gefühl auch oder eben auch im Gegensatz dazu eben die Unterdrückung durch das Patriarchat, was vielleicht da die Diskussion noch nicht so weit gebracht hat, dass sagen kann, ja, wir sind alle vom Patriarchat unterdrückt und damit auch vom Nationalsozialismus. Aber innerhalb dieses Wir als Frauen gibt es eben auch Unterschiede. Da gibt es Opfer, da gibt es Täterinnen. Also dass das erst ein Diskussionsprozess war und natürlich auch durch die Forschung erst ans Licht kommen musste, was ja dann in der zweiten Hälfte der 80er Jahre diesen Umbruch erfahren hat und in den 90er Jahren sich die Frauengeschlechterforschung dann ja mit Frauen als Täterinnen dann auch nochmal viel stärker beschäftigt hat und das aufzuarbeiten. Aber zu sehen, dass das ja auch ein Prozess ist der eigenen Bewusstwerdung in der eigenen Rolle, des eigenen Frauseins und dass es vielleicht nicht so einfach ist, das ist so das, was wir jetzt gesehen haben erstmal mit dem Projekt.
Bei der DDF-Abschlussveranstaltung im Oktober 2022 Rechte Frauen in feministischen Frauenbewegungen im Zentrum Gender and Diversity diskutierten auf dem Podium Julia Haas, Netzwerk Feministische Perspektiven und Interventionen gegen die extreme Rechte, die zu diesem Thema auch ein Essay fürs DDF beiträgt. Dr. Johanna Siegel vom Forschungsnetzwerk Frauen und Rechtsextremismus und Dagmar Filter, Mitbegründerin und Leiterin vom Zentrum Genderwissen Hamburg von 1984 bis 2019.
Es waren viele Jüngere da und hat uns auch nochmal bewusst gemacht, wie aktuell das Thema ist. Also dass Rechtsextremismus einfach ein Thema ist, was da ist. Ne? Der Missbrauch auch feministischer Theoriebildung und wir hatten auch eine spannende Diskussion. Also da kam auch die Frage auf, ja, Frauen schön und gut, aber sind die Männer denn nicht schlimmer? und da müssen wir sagen, nein. Also gerade weil es vielleicht verharmlost da daherkommt oder weil das Bild von Frauen immer noch so ist, dass man ihnen weniger zutraut, ja, dass sie dann vielleicht doch nicht so gewalttätig sind oder doch nicht so Hassparolen laut vor sich her posaunen, sondern dass es eben diese rechten Inhalte stiller kommen, freundlicher, vielleicht ja auf den ersten Blick durchaus auch emanzipiert vermeintlich, macht es gerade auch gefährlich, um den Einstieg zu finden in diese rechten Themen so.
Wenn heute über die Gefahr für die Demokratie von rechts gesprochen wird, wird oft der Bezug zur politisch-historischen Lage 1932-33 hergestellt. Und demokratische Systeme müssen immer wieder bewahrt und verteidigt werden. Lassen sich Ähnlichkeiten in Argumentation und Rhetorik zwischen dem Früher und heute erkennen? Oder worin liegen auch Unterschiede? Und was könnte dies für die Gesellschaft und jede Person selbst bedeuten? Daher nochmals die Frage, welche Konzepte von Gesellschaft wurden damals, also nach der Machtübertragung im Januar 1933, durchgesetzt? Und welche Handlungsmöglichkeiten gibt es heute?
Das letzte Wort hat
Helga Braun, Historikerin und Expertin für NS-Forschung.
Das Weltbild war eigentlich ziemlich simpel, darwinistisch. Ne? Es gibt Raubtiere und es gibt Opfer. Man sollte sich bemühen, ein Raubtier zu werden, anzugreifen, zu siegen, zu gewinnen, die anderen zu unterwerfen. Darauf kam es an. Und das war natürlich so gut. Gänsefüße sind die arische Rasse. Und dem hatte man nachzueifern und jede Sorte Verbindlichkeit, Kommunikation, das war alles Quatsch. Das war völlig überflüssige Schwäche. Also im Kern war das eigentlich eine militarisierte Gesellschaft, die alles getan hat, diese Militarisierung in den Köpfen voranzutreiben. Also rassistisch strukturiert, das Weltbild ganz klar, es gibt oben und unten und das ist auch gut so. Die Welt ist Kampf, die Welt ist Auslese der Besten und Fähigsten in diesem Überlebenskampf. Und das höchste Ziel, was ich zu erreichen habe, ist, nach oben zu streben und nach unten wegzutreten, ne? Und zu vernichten. Und das wurde auch bei den Frauen durchgesetzt. Und gerade bei den Frauen, weil man bei den Frauen befürchtete, dass sie zu sentimental sind, zu stark in Fürsorge und Liebe und so weiter orientiert. Das war besonders auch am BDM, dass diese Härte und dieses wirklich extrem militarisiert, patriarchal, darwinistische Bild sollte sich in den Frauenköpfen durchsetzen, die ein bisschen ja, stärker auch an Religion noch orientiert und stärker an zwischenmenschlichen Werten orientiert waren. Das wollte man ihnen austreiben. diese Kombination aus Verführung, aus Emanzipationsangebot, aus Machtangebot, rassistischen und sozialdarwinistischen Ansichten. Das ist wahnsinnig wichtig zu bedenken. Eigentlich hat es die heutige Frauenbewegung aufgenommen. Also es gibt Intersektionalität, es gibt die Kategorien von Geschlecht oder Race, ne? Und anderen Formen von Diskriminierung sind aufgenommen. Und da ist der Blick geweitet. Es gibt auch eine umfangreiche Forschung zu Frauen als Täterinnen in verschiedenen Nuancierungen mit verschiedenen Erklärungen, warum in diesem Fall und wie ist das gelaufen. Also so pauschal binäre Kategorien wie hier die guten Frauen oder die bösen Männer, das existiert ja zum Glück nicht mehr. Ich finde das wirklich schwierig, also sich bewusst zu machen, dass Sexismus nach wie vor ein unglaublich dominantes Strukturierungsmuster in Gesellschaft ist. Immer noch stoßen wir drauf und immer noch stolpern wir drüber. Es ist so dominant, auch im eigenen Kopf, dass man das nicht mal eben so wegbekommt. Ne? Und gleichzeitig muss man sich bewusst machen, dass wir in vielfältiger Weise in diese Machtverhältnisse auch verstrickt sind und teilweise auch ja aktiv daran mitwirken. Das finde ich wirklich ziemlich wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen. Sich nicht zu retten mit, ja, ich bin ja gut und edel, weil ich war ja nicht an der Macht.
Das war die vierte Folge Listen to the Archive zum Gedenken an die Machtübertragung am 30. Januar 1933 und die antidemokratischen, tödlichen Entwicklungen, die daraus folgten. Eine Produktion vom Digitalen Deutschen Frauenarchiv. Zu Gast waren Helga Braun, Sabine Hoffkamp, Inga Müller, Nicole Powiatz und Lydia Struck. Schnitt und Mischung Christian Alpen, Sounddesign Azadeh Sandil, gestaltet von Steff Urgast und mir, Birgit Kiupel.
Listen to the Archive, der DDF-Podcast zu feministischer Geschichte.